Die Lesung steht bei Jesaja im 42. Kapitel. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und den Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es sprost, lasse ich's euch hören.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben in der alttestamentlichen Lesung gehört, dass Jesaja einen Knecht Gottes ankündigt, einen ganz besonderen Knecht. Wer ist dieser Knecht? Als der Text zum ersten Mal erklang, wahrscheinlich vor vielen Jahrhunderten, da mögen viele an den Propheten Jesaja selbst gedacht haben oder an einen anderen Propheten. Das waren ja Gottes Knechte, sie waren von Gottes Geist inspiriert und sie erinnerten auch, wie es in dem Text heißt, an Gottes Recht. Auch die Rede vom angebrochenen Rohr und dem glimmenden Docht traf die Situation von damals sehr gut. Gott hatte seine Hand abgezogen von seinem Volk. Das Volk Israel war wirklich wie so ein angebrochenes Rohr. Die Stadt Jerusalem war erobert worden, das Volk war ins Exil geführt worden, zumindest die sogenannten wichtigen Leute im Volk, und waren nun in Babylon. Und die Frage war, wie wird es weitergehen, wird es überhaupt noch weitergehen mit diesem Volk Israel? Also das angeknackste Rohr, ich habe jetzt hier ja kein Rohr, sondern Ihnen das mit dem mit so einer kleinen Rute vorgemacht. Das war durchaus ein realistisches Bild damals. Würde man von diesem Volk Israel überhaupt noch reden in einigen Jahren oder Jahrhunderten? Man wusste es nicht. Der Prophet sagt voraus, ihr werdet bedeutsam bleiben. Die Völker werden nach euch fragen, denn Gottes Bote bringt euch Begnadigung und Freiheit aus den Ketten. Aus eurer Mitte wird also einer kommen, dieser Gottesknecht, der weltweit Bedeutung haben wird. Was damals wahrscheinlich unglaublich klang, als es zu einem untergehenden Volk gesagt wurde, das ist heute Wirklichkeit geworden, wir können es bestätigen. Gottes Verheißungen sind erfüllt, aus Israel ist derjenige hervorgegangen, der allen Völkern neues Leben schenken kann und schenkt, nämlich Jesus. Wenn ich heute hier in der Michaelskirche jene alten Prophetenworte höre und predige, dann fühle ich mich an Jesus erinnert. Und ich versuche Ihnen jetzt zu erklären, warum. Wir haben ja im Evangelium von der Taufe von Jesus gehört. Jesus geht, wie viele andere damals, zum Jordan, zu Johannes dem Täufer. Das war ein Flüsschen, vielleicht etwas größer, wie so eine doppelte Saale, kann man sich das vorstellen, vom Wasser her. Also nicht sehr, sehr wasserreich. Jesus steht vor Johannes, als wäre er ein Sünder, der Vergebung und Neuanfang nötig hat. Dadurch bringt Jesus seine Demut zum Ausdruck und seine Solidarität mit uns Menschen. Und in dem Augenblick, als Jesus getauft wird und aus dem Wasser wieder heraussteigt, da ist es so, als ob Gott jetzt einen Schalter umlegen würde. Der Zimmermann aus Nazareth, der Jesus ja gewesen ist, 30 Jahre lang in etwa, der legt ab sofort Säge, Hobel, Hammer und Sandpapier beiseite. Ab sofort geht er einer anderen Tätigkeit nach. Er zieht durch Dörfer und Städte, er predigt, er klärt und erklärt, er provoziert, er heilt und er stirbt für uns. Damals bei der Taufe von Jesus, bei diesem Ereignis, da haben auch die Leute, die dabei standen, gemerkt, hier tut Gott Großes, hier tut Gott etwas Besonderes. Es wird geschildert, dass man spüren und sehen konnte, dass der Geist Gottes auf Jesus herabkam. Jetzt ist der Geist Gottes ja unsichtbar, aber es wird geschildert wie so eine Taube, die vom Himmel herabflattert und in ihm oder auf ihm verschwindet. Und es wird auch berichtet, dass man eine Stimme aus dem Himmel gehört hat, die Stimme Gottes des Vaters, der es gesagt hat, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also ein Bekenntnis des Vaters zu seinem Sohn Jesus. Ganz ähnlich beginnt ja auch unser Prophetenwort aus dem Alten Testament von dem Knecht Gottes. Da heißt es, siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ist sehr ähnlich. Und ähnlich ist auch die Rede vom Heiligen Geist, wie ich gerade schon sagte, der präsent ist, auch bei der Taufe Jesu. In Jesaja heißt es in einem Halbvers über den Gottesknecht, ich habe ihm meinen Geist gegeben. Schon eine starke Übereinstimmung zwischen Jesus und diesem Gottesknecht. Auch der weitere Verlauf des Prophetenwortes passt gut zusammen. Und da geht es vor allem über das Recht. Er wird das Recht, also das, was ein Richter macht, wenn er vor Gericht Recht spricht, das ist das Recht, auch im hebräischen Wortsinn, das wird er unter die Heiden bringen, unter die Völker. Und noch zweimal in unserem kurzen Text wird das verstärkt. Da geht es um das Thema Recht, selbes Wort im Urtext. In Treue trägt er das Recht hinaus und er wird auf Erden das Recht aufrichten und die Inseln warten auf seine Weisung. Die Inseln, das waren damals so die ganz entfernten Gebiete. Also da, wo man normalerweise nicht hinkam, aber von denen man wusste oder ahnte, die gibt es auch noch. Man könnte sagen, eigentlich ist es auch da, wo wir jetzt sind. Franken, Hammelburg, das kannten die Propheten damals noch nicht. Nicht einmal die Römer kannten uns ja richtig. Aber jetzt nochmal die Frage, er wird das Recht bringen. Was ist eigentlich Recht? Und woher haben wir es? Wenn ein Richter bei uns sein Urteil verkündet in unserem Land, dann heißt es immer im Namen des Volkes. Also man könnte sagen, er hat seinen Auftrag, sein Mandat vom Volk und deswegen spricht er Recht. Und das heißt dann auch, wenn ein Volk sein Rechtsempfinden ändert oder weiterentwickelt, wenn ein Volk umdenkt, dann muss dem auch die Rechtsprechung Rechnung tragen. Deswegen werden ja auch ständig neue, andere, geänderte Gesetze gemacht. Zum Beispiel vor 40, 50 Jahren gab es noch keine Gesetze, die viel mit Umweltschutz zu tun hatten. Zumindest nicht so viele wie heute. Da hat sich was geändert in unserem Empfinden. Aber andererseits kann es ja nicht angehen, dass die Gerichte, also die Rechtsprechung, einfach jedem Trend nachläuft, der sich im Volk entwickelt. Nur mal als Beispiel, das gab es bei uns nämlich schon mal. Angenommen, eine Mehrheit im Volk ist dafür, dass Juden umgebracht werden sollen. dann kann man nicht sagen, okay, das ist jetzt halt recht, weil die meisten das wollen. Oder angenommen, eine Mehrheit im Volk ist dafür, dass behinderte Kinder abgetrieben werden, nur deswegen, weil sie behindert sind. Da muss man sagen, ja, das mag eine Mehrheit des Volkes so denken, aber ist es recht? Es muss doch noch etwa ein höheres Recht geben. Es muss noch ein höheres Recht geben als das, was das Volk im Moment gerade will. Und da kann man fragen, woher kommt eigentlich das Recht? Ist es nicht eher etwas, was von Gott gesetzt ist, als etwas, was von Menschen gemacht ist? Das eigentliche Recht hinter jeder Rechtsprechung, auch hinter unserem Rechtsempfinden und hinter unserem Gewissen. In diese Richtung geht unser Bibeltext. Die Frage ist ja dann, wenn es dieses Recht gibt, woher sollen wir es nehmen? Er, der Gottesknecht, wird das Recht unter die Heiden bringen, heißt es. Die Inseln, die warten auf ihn. Alle Welt wartet auf ihn. Es kommt von Gott und bewegt zum Umdenken dieses Recht, was er bringt und was wir uns nicht einfach per Mehrheitsbeschluss aus den Rippen schwitzen können. Konkret heißt das, ich sage mal nur so ein paar Beispiele, wo dieses neue Recht aufflackert. Jesus nimmt die Sünderin an. Jesus stellt einen Samariter, einen eigentlich damals Geächteten, zum Vorbild hin. Heute würde man sagen, ein Flüchtling vielleicht, ja, ist plötzlich das große Vorbild. Und zu uns Alteingesessenen sagt Jesus eher, schämt euch, wie ihr euch verhaltet. Das war was Neues. Jesus beruft Jüngerinnen, er beruft Frauen in seine Nachfolge. So was gab es damals nicht, aber er hat es gemacht. Jesus nahm Kinder ernst und hat sie sogar als Vorbild für das Reich Gottes hingestellt. Sie als Erzieherinnen des Kindergartens, sie spüren das vielleicht oft, dass die Kinder manchmal etwas haben, uns zu geben haben, was wir Erwachsene verloren haben. Dass Kinder auch Vorbild sein können für uns. Das sagt Jesus einfach so. Heute redet man über, was politisch durchaus umstritten ist und worüber man genau nachdenken muss, aber über Kinderrechte. Jesus hat es damals im Grunde schon angedeutet oder angelegt. Jesus betet für seine Henker, denen, wo normalerweise jemand sagen würde, das verzeihe ich euch nie, für die betet er. Und dem reuigen Mörder am Kreuz verspricht er das Paradies. Also merken Sie, da kommt wirklich ein neues Recht, ein von Gott kommendes Recht zu uns. Und es hängt mit dem zusammen, was dann als Abklatsch in unserem Grundgesetz auch gelandet ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieses Recht von der unantastbaren Würde jedes Menschen, das bringt Jesus uns. Er hat uns Erlösung, Heil und Seligkeit gebracht. Er hat auch eine Ahnung von dem gebracht, was vor Gott und vor den Menschen wirklich recht ist. Die Frage ist, wie stehen wir zu ihm und dem, was er uns bringt? Danken wir es ihm? Warten wir auf ihn? Interessant ist auch nicht nur, dass Jesus dieser Knecht Gottes ist und was er uns bringt, sondern auch die Art und Weise, wie er es tut. Darüber habe ich die letzten Wochen ab und zu schon mal gepredigt. Also es geht hier um das Reich Gottes. Normalerweise baut jemand Druck auf, übt Gewalt aus und setzt dadurch dann seine Herrschaft durch. Wir sehen das zum Beispiel zur Zeit sehr massiv in Kasachstan, in dem, was wir in den Nachrichten sehen. Da gibt es Massendemonstrationen und da gibt es jetzt die Macht der Leute auf der Straße, die ganz laut schreien. Und dann gibt es die bewaffnete Staatsmacht auf der anderen Seite. Und ganz klar ist, dass eine von beiden Kräften, nämlich die sich am meisten durchsetzen, dass die gewinnen wird. Dort wahrscheinlich die Staatsmacht. So ist es in der Welt. Und bei solchen Machtkämpfen sind am ärmsten dran immer die Schwachen. Also die keine Kraft haben, mitzudrücken und mitzuschieben. Sie kommen dann unter die Räder, werden beseitigt, unterdrückt. Vom Knecht Gottes heißt es, und da zitiere ich nochmal aus unserem Predigtabschnitt, er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Also er macht es nicht, indem er auch noch drückt, sondern er hat ein ganz anderes Konzept. Jesus kommt leise und unscheinbar. Der Kaiser zählt sein Volk und lässt die Muskeln spielen. Jesus wird als Baby in eine Futterkrippe gelegt und ist total wehrlos. Er arbeitet völlig unscheinbar 30 Jahre als einfacher Handwerker. Und in dieser Zeit hat er auch keine Ambitionen, es in dieser Welt zu irgendetwas zu bringen. Nach seiner Taufe zieht er los, lehrt, erzählt von Gott, wie ich schon gesagt habe, und wendet sich gerade den Armen und den Kranken zu, also denen, die ihn nicht in bessere Kreise bringen werden. Jesus arbeitet nie mit Druck, aber es wird erzählt, auf ihm war die Vollmacht Gottes. Und das haben die Leute gespürt. Da ist Gottes Geist, der Einsicht wirkt, der Weisheit wirkt, der Glaube wirkt. Es geht ganz leise vor sich aus 12 Jüngern, die durch die Welt dann gehen nach seiner Auferstehung, werden immer mehr Nachfolger und immer mehr Bewunderer. Heute kann man sagen, rein statistisch vielleicht 2 Milliarden Christen. Und wenn man jetzt sagt, 90% von denen würden von sich selber sagen, ich bin zwar Christ, aber es bedeutet für mich jetzt nicht so viel, zumindest was Jesus anbelangt, dann hätten wir immerhin noch 200 Millionen, wenn man nur 10% davon nimmt. Wenn wir in der Welt für den christlichen Glauben werben, dann sind wir mit unseren Methoden Jesus immer verpflichtet. Mission, christliche Mission, das darf nie mit Druck oder Zwang passieren, sondern muss in der Sanftmut und auch in der Aufmerksamkeit, die Jesus den Menschen gegeben hat, geschehen. Das Wie und das Was, das hängt unmittelbar zusammen von dem, was der Gottesknecht uns bringt. Und da möchte ich nochmal auf das geknickte Rohr eingehen. Es heißt ja, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist noch einmal eine neue Dimension des Rechtes Gottes, das Jesus bringt. Da habe ich jetzt nochmal so einen Stab Ihnen mitgebracht. Also ich habe irgendwo nachgelesen, dass es früher so war, dass wenn ein Richter jemanden zum Tod verurteilt hat, dass er dann einen Stab zerbrochen hat. Mache ich jetzt hier mal, wenn es klappt. Ja, geht. Ein Stab als Zeichen dafür, so wie dieser Stab zerbrochen wird, so muss das Leben desjenigen, den ich jetzt zum Tode verurteilt habe, muss dieses Leben auch aufhören und quasi zerbrochen werden. Vom Gottesknecht Jesus heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Er ist nicht gekommen, Todesurteile zu sprechen, sondern Begnadigungsurteile zu verkündigen. Er will nicht über uns Sündern den Stab brechen, sondern er will uns vom Tode retten. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. In diesem Satz, liebe Gemeinde, da steckt die ganze Lehre von der Rechtfertigung aus Gnade, die ganze Kreuzestheologie und in diesem Satz steckt das ganze Evangelium. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Parallel dazu ist dann noch die Aussage, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist sozusagen ein Bild, das ähnlich ist. Also der Docht glimmt noch, aber Jesus wird uns nicht das Licht auspusten gänzlich, sondern er wird dafür sorgen, dass die Liebe und der Glaube in unseren Herzen wieder neu das Brennen anfängt. Und dieses Werk, dass Jesus das geknickte Rohr nicht auslöscht, das kann man auch ganz gut daran zeigen, damit wir nicht zerbrochen werden müssen, also unser angeknackster Stab sozusagen. Deswegen hat Jesus sein Leben hingegeben, hat es zerbrechen lassen bis zu seiner Auferstehung dann. Und deswegen kann man sagen, da kann man ja auch ein Kreuz draus bilden. Durch das Kreuz Jesu, durch seinen Kreuzestod haben wir das Leben. Weil er zerbrochen ist, kann er dafür sorgen, dass wir, der angebrochene Stab, nicht zerbrechen werden. Schauen wir vor diesem Hintergrund noch einmal mit unserem inneren Auge Jesus an, wie er da steht im Jordan, wie er von Johannes die Taufe empfängt, wie er sich zu Gott bekennt, wie er sich aufmacht um das Reich Gottes, man könnte auch sagen, das Recht Gottes, das im Kreuz Christi gründet, zu uns Menschen zu tragen. Und hören wir mit diesem Bild vor unserem inneren Auge dankbar und freudig noch einmal den Predigttext an, jene alten Worte. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte, und die Inseln warten auf seine Weisung. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.